grundsätzlich wird es früher oder später wahrscheinlich dazu kommen, dass sie Second Victim werden. Prävention und Selbstfürsorge können das zu einem gewissen Maß das Risiko reduzieren. Aber wenn man sich mental darauf einstellt, dass man das selbst werden kann und dass es wirksame Hilfe gibt, und zwar in Form von psychosozialem Support durch sensibilisierte Kolleginnen und Kollegen sowie vertraulich agierende Hotlines, dann muss man davor keine Angst haben, denn es ist zunächst einmal eine natürliche menschliche Reaktion.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Miniserie zu Fehlerkultur. Wir sprechen heute darüber, wie sehr Ärztinnen selbst psychisch unter Behandlungsfehlern oder bei Nahfehlern leiden. Wir thematisieren außerdem, welche psychosozialen Unterstützungsangebote es in diesem Fall gibt. Wer sich im Laufe der Folge selbst betroffen fühlt, findet in den Shownotes die Links zu den Hilfestellen. Wieder ein kurzer Hinweis vorab. Uns ist klar, dass vor allem PatientInnen massiv unter ärztlichen Fehlern leiden. Wir legen den Fokus heute aber bewusst auf ÄrztInnen, weil das Thema sehr wenig diskutiert wird und auch die Patientensicherheit leidet, wenn ÄrztInnen infolge eigener Fehler verunsichert oder psychisch erkrankt sind und trotzdem weiter behandeln. Jetzt begrüße ich aber meine beiden Gäste. Reinhard Stramherz ist Anästhesist, Ökonom und Professor für Patientensicherheit an der Hochschule Rhein-Main. Er leitet das Wiesbaden Institute for Healthcare Economics and Patient Safety. Er befasst sich wissenschaftlich mit klinischem Risikomanagement und dem sogenannten Second-Victim-Phänomen. Hallo Herr Professor Stramherz, schön, dass Sie heute dabei sind.
Einen schönen guten Tag, Frau Eulela, ich freue mich auch, danke.
Der zweite Gast ist Andreas Igel. Er ist Pädagoge, Trauma-Experte und Geschäftsführer des Vereins PSU Akut in München. PSU steht dabei für psychosoziale Unterstützung. Die bietet der Verein Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind und in ihrem Beruf Belastungssituationen erleben. Außerdem erarbeitet der Verein Konzepte zur psychosozialen Prävention in Kliniken und anderen Einrichtungen. Hallo Herr Igel, freut mich, dass auch Sie heute dabei sind.
Ja, ganz meinerseits.
Damit wir ein plastisches Bild davon bekommen, worum es heute geht, Herr Igel, können Sie uns denn einen Beispielfall eines Arztes oder einer Ärztin schildern, der oder die sich an die Hilfsnummer von PSU Akut gewandt hat?
Ja, das kann ich gerne machen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Helpline für alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen zur Verfügung steht, um bei kritischen Situationen schnell und unkompliziert einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu haben. Entweder einen Kollegen, eine Kollegin mit einer entsprechenden Ausbildung oder auch psychosoziale Fachkräfte. Und ich kann jetzt einfach mal einen Fall aus dem letzten Jahr schildern. Ich hatte da selbst mit einer Ärztin zu tun, die in der Notaufnahme arbeitet und von einer Situation geschildert hat, polytraumatisierter junger Patient nach Verkehrsunfall, dann letztlich unter ganz dramatischen Bedingungen noch im Schockraum verstorben. Und ja, man hat beim Erzählen schon gemerkt, dass die Kollegin das einfach sehr beschäftigt, auf unterschiedlichen Ebenen. Und was in den meisten Fällen im ersten Schritt ganz wichtig ist, einfach jemand mal ein Angebot zu machen, über das zu erzählen, was einen beschäftigt und was passiert ist. Und in diesem Gespräch hat sich dann herausgestellt, diese schon besondere und auch besonders belastende Situation hat mehrere Aspekte. Und an diesen Aspekten ist es wichtig oder auch sinnvoll, dann weiterzuarbeiten, um mit diesem Ereignis gut umgehen zu können. Und hat sich dann im Gespräch herausgestellt, was sehr belastend ist, Bilder und Eindrücke, auch entsprechende Emotionen dazu. Da kamen dann Angehörige in die Notaufnahme und das hat die Kollegin nachhaltig beschäftigt in Form von Bildern und immer wieder dran denken müssen. Interessant war auch, dass sie dann im Erzählen gemerkt hat, aha, da gibt's ja ein Thema, das war mir noch gar nicht so klar. Ich bin mit einem Kollegen da aneinander geraten im Eifer des Gefechts. Und das belastet auch dieser Konflikt, der sich in der schwerwiegenden Situation da ergeben hat. Und als dritter Aspekt kam in diesem Gespräch, wobei es ging eigentlich eher um Erzählen erstmal raus, dass die Kollegin auch eine fachliche Frage beschäftigt. Hätte ich nicht, habe ich alles richtig gemacht? Und ich habe dann, nachdem ich kein Arzt oder Mediziner bin, mir dann gedacht, okay, ich kann mit der Kollegin sehr gut arbeiten auf der Ebene, wie kann man mit diesen Traumareaktionen umgehen. Wir haben dann einfach festgestellt, gemeinsam, was wichtig ist, im nächsten Schritt zu tun, ist mal den Kollegen anzusprechen bezüglich des Konflikts Und meine Aufgabe war dann eigentlich noch zu schauen, finden wir einen ärztlichen Kollegen, mit dem sie die fachlichen Fragen besprechen kann. Und dann haben wir über die Helpline eben eine ärztliche Kollegin vermittelt. Und ich denke mal, so konnten wir die betroffene Ärztin da relativ schnell und gut unterstützen, dass die wieder in einen handlungsfähigen, wirklich handlungsfähigen Zustand gekommen ist.
Ja, vielen Dank. Da klangen jetzt schon ganz verschiedene Aspekte an. Herr Professor Strametz, wie sehen wir denn an dem Beispiel das Second-Victim-Phänomen, von dem im Intro schon die Rede war, und was ist das überhaupt?
Ja, also wir sehen hier einen ganz klassischen Fall eines Second-Victim-Phänomens. Als Second-Victim bezeichnen wir Fachkräfte im Gesundheitswesen. Es ist nicht exklusiv auf Ärztinnen und Ärzte beschränkt. Sie sind aber natürlich auch sehr stark davon mit betroffen. Also Fachkräfte im Gesundheitswesen, die entweder direkt oder indirekt an einem unerwarteten, unerwünschten Patientenereignis, einem unbeabsichtigten Fehler in der Gesundheitsversorgung oder einer Patientenschädigung beteiligt waren und die zu einer betroffenen Person werden, indem sie ebenfalls davon negativ beeinträchtigt sind, so wie das hier geschildert worden ist. Es kann also sein, dass das Ganze auf einem in bester Absicht verschuldeten Fehler passiert. Es kann aber eben auch sein, und das zeigt dieses Beispiel ja eindeutig, dass möglicherweise alles richtig gemacht worden ist und trotzdem das Ganze eine so belastende Situation ist, dass eben in diesem Fall diese Ärztin aus der Notaufnahme selber Hilfe braucht. Wir wissen auch aus der Forschung, dass sogar beinahe Schäden, also kritische Ereignisse ohne Patientenschädigung, solche Ereignisse auslösen können. Also die Auslöser sind durchaus sehr unterschiedlich, aber die entsprechenden Symptome und die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten, die sind eben in diesen Fällen relativ identisch, weswegen wir das Ganze unter diesem Oberbegriff des Second-Victim-Phänomens zusammenfassen.
Ja, anknüpfend daran, mit welchen Symptomen geht denn das Second-Victim-Phänomen einher und was für Folgen hat das für die Betroffenen?
Also die Symptome, die hier gerade schon beschrieben wurden, das sind unter anderem eben typische Symptome eines Second-Victim-Phänomens. Also wiederkehrende Erinnerungen, die man auch als Flashbacks bezeichnen kann. Auch durchaus, und das ist sehr häufig der Fall, wenn etwas passiert, ein Verlust in das Vertrauen der eigenen Fähigkeiten oder ein Hinterfragen der eigenen Fähigkeiten. Das ist natürlich zum einen gut, sich kritisch zu reflektieren, aber wenn ich mich immer wieder frage, hätte ich doch oder hätte ich nicht oder wäre eventuell etwas besser gelaufen, dann führt das natürlich zu Selbstzweifeln und damit eben auch zu vermehrter Fehleranfälligkeit für die Patientenversorgung in der Zukunft. Es ist also auch schlecht für die Patientensicherheit. Das Ganze kann eben dann auch durch eine gewisse Selbststigmatisierung zu einem sozialen Rückzug führen, insbesondere dann, wenn ich einen Fehler gemacht habe und dafür dann auch noch bestraft werden soll. Und das kann leider eben auch sowohl meine eigene Gesundheit negativ beeinträchtigen, das kann bis hin zu einer posttraumatischen Belastungsstörung gehen, die im Worst Case tatsächlich sogar zum Suizid führen kann. Wir wissen leider von etlichen tragischen Fällen, in denen das genau so ausgegangen ist. Es kann aber auch dazu führen, dass ich meine Patientenversorgung eben ändere, indem ich zum Beispiel defensive Medizin betreibe und damit nicht nur vielleicht ein Patient, eine Patientin in der Vergangenheit, sondern ganz viele Patienten in der Zukunft geschädigt werden können. Man muss aber dazu sagen, ein Second-Victim-Phänomen, also dass ich mir Sorgen mache, beziehungsweise dass ich entsprechend mich selber psychisch belastet fühle, das ist zunächst einmal gar keine Krankheit, keine Diagnose, sondern eine menschliche Reaktion. Entscheidend ist aber, dass ich nachher dann den Betroffenen so helfe, dass sie, wie hier in diesem Fall glücklich beschrieben, auch aus dieser Situation gestärkt wieder herauskommen und sowohl zufrieden als auch sicher sich fortgesetzt um Patientinnen und Patienten kümmern können. Denn, und das ist die gute Nachricht bei diesem Second-Victim-Phänomen, wir können unglaublich viel tun, wenn wir die richtigen Dinge zeitnah einleiten, um den Betroffenen zu helfen. Und von diesen Betroffenen, muss man ehrlicherweise ausgehen, gibt es relativ viele.
Ja, gutes Stichwort, um das beziffern zu können. Von wie vielen Betroffenen geht die Wissenschaft denn aus?
Ja, also in früheren Jahren, dass der Begriff Second Victim ist von Albert Wu im Jahre 2000 geprägt worden. Wir haben also etwa 20 Jahre Forschung zu diesem Gebiet mittlerweile. Da ging man da von Prävalenzen zwischen 10 und 40% ungefähr aus. Wobei man auch sagen muss, wir gingen schon immer von einer gewissen Dunkelziffer aus, weil bestimmte kognitive Verzerrungen wie Overconfidence, also eine Überschätzung der eigenen Resilienz, durchaus mit reingespielt haben. In Deutschland und in Österreich wissen wir durch die sogenannten Sewitsch-Studien, die wir selbst initiiert haben, jetzt relativ gut Bescheid. Und dort haben wir beispielsweise bei Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten der DGIM herausgefunden, dass zwar nur eine von 10 Kolleginnen oder Kollegen dieses Phänomen überhaupt kennt. Aber als wir das dann erklärt haben, was das ist und danach gefragt haben, lieber Kollege, lieber Kollege, waren Sie selbst schon mal Ihrer Meinung nach davon betroffen, haben uns 6 von 10 geantwortet, ja, ich selber war schon einmal betroffen. Und wir reden hier immerhin von Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten, also nicht von den Menschen, die schon 30, 40 Jahre im Job sind, wobei natürlich das Risiko, ein solches Ereignis zu erleiden, mit zunehmender Berufszugehörigkeit statistisch einfach erhöht ist. In Österreich sind es gar 8 von 10 Betroffenen bei den befragten Pädiaterinnen und Pädiatern. Und auch bei Pflegekräften haben wir 60% Prävalenz, sowie bei Notärzten und zahlreichen anderen Berufsgruppen, die wir befragt haben. Dort zeigen sich ähnliche Prävalenzen. Wir gehen also davon aus, dass die Mehrheit der klinisch tätigen Menschen ab ihrer Weiterbildung bereits ein solches Phänomen einmal erlebt haben. Und wir wissen eben auch aus den Befragungen, dass bis zu 20% dieser Second Victims nach eigener Aussage sich bislang von diesem Ereignis nicht erholt haben. Also einige erholen sich innerhalb von Tagen spontan selbst, auch ohne zusätzliches Zutun. Das ist wiederum die gute Nachricht. Aber bis zu 20% dieser Second Victims, und da reden wir natürlich von einer relativ hohen Zahl, wenn die Mehrheit der behandelnden Ärztinnen und Ärzte betroffen ist, bis zu 20% dieser Betroffenen erholen sich nicht dauerhaft und bräuchten nach unserem jetzigen Stand der Erkenntnis dringend entsprechende Hilfe, um aus dieser Situation, aus der eigenen Kraft kommen sie da nicht raus, um aus dieser Situation mit fremder Hilfe wieder herauszukommen.
Ja, wir hoffen natürlich, dass die Podcast-Folge dann vielleicht auch beiträgt, das Phänomen bekannter zu machen, damit Betroffene überhaupt einen Begriff haben für das, was möglicherweise mit ihnen passiert.
Das wäre mein Wunsch.
Es sind ja sehr hohe Prävalenzen, die Sie geschildert haben. Herr Igel, wie ist denn Ihr Eindruck? Wie viele Hilfesuchenden wenden sich denn monatlich an die Helpline von PSU Akut?
Also da bilden sich jetzt natürlich die Zahlen oder die Verhältnismäßigkeiten, die der Professor Stramitz gerade aufgemacht hat, nicht ab. Was auch wieder damit zu tun hat, denke ich, dass dieses Phänomen noch nicht bekannt ist oder es auch grundsätzlich schwierig ist, dieses Thema zu kommunizieren. Es ist den Betroffenen in der Regel sehr unangenehm. Und gerade wenn man sich in einer Belastungssituation befindet, ist ein Aspekt eben, dass man sich eher gern zurückzieht und nicht allen Menschen erzählt, was einem widerfahren ist. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, wir machen das Helpline-Angebot ja jetzt schon seit 4 Jahren und sind aktuell bei gut 50 Beratungen pro Monat. Das ist für uns schon viel im Sinne von, da sind wir beschäftigt, weil es eben jetzt nicht, wie vielleicht in einer Notfallleitstelle, kurze Gespräche sind von 2-3 Minuten, sondern das sind schon Gespräche 20, 40, 60 Minuten. Wir haben im Rahmen unseres Angebots 2 Schienen, also eine Schiene, da würde dann der Anrufende auch ankommen, ist erstmal ein Kollege, eine Kollegin mit einer psychosozialen Zusatzausbildung, also kollegiale Unterstützung am Telefon. Wenn wir feststellen, dass der ärztliche Kollege, die ärztliche Kollegin oder dieses Angebot ist natürlich offen auch für alle anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen, eine spezifischere oder auch therapeutische Hilfe braucht, dann können wir in der Regel innerhalb von 24 oder 48 Stunden aus unserem Team auch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin anbieten für ein Gespräch. Und unsere Einschätzung ist, wenn es uns gelingen würde, diese Thematik noch besser zu kommunizieren, also dazu haben wir auch als Verein aktuell gar nicht die Ressourcen dafür, dann würde dieses Angebot sicherlich noch stärker nachgefragt. Was man sagen kann, ist, dass bei den Beratungsanfragen die Ärztinnen und Ärzte die größte Gruppe sind. Also 1/3 der Beratungen finden mit Ärztinnen und Ärzten statt und die anderen 2/3 verteilen sich dann auf die anderen Berufsgruppen.
Ja, die spannende Frage ist dann ja auch, was sich tun lässt, um das Second-Victim-Phänomen wieder zu überwinden. Herr Professor Stramitz, Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass ein gewisser Anteil der Betroffenen das auch nicht aus eigener Kraft schafft. Was lässt sich denn nach jetzigem Stand der Erkenntnis tun, um das Second-Victim-Phänomen nach einem kritischen Ereignis oder einem Behandlungsfehler zu bewältigen?
Nach jetzigem Stand können wir etliches dafür tun, und zwar, und das ist mir besonders wichtig, ich bin ja vom Fachlichen her eben kein Psychologe, sondern Anästhesist. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Heilungschancen einer solchen Second-Victim-Traumatisierung, wenn sie denn auftritt, tatsächlich auch unterschätzt. Also die sind relativ hoch, und das war mir, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch nicht so bewusst. Das fängt im Prinzip eigentlich schon damit an, dass wir mit bestimmten Präventionsmaßnahmen unsere eigene Resilienz und unsere eigene Sicherheit steigern können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an klassische Patientensicherheitsinstrumente denke, wie ein Patientenarmband oder ein System zur verwechslungssicheren Applikation von enteralen oder intravenösen Infusionen, dann kann ich damit natürlich unbeabsichtigte Fehler reduzieren und damit einfach auch die Frequenz von Second-Victim-Ereignissen reduzieren. Das Zweite, und das ist auch ein Appell, der für Ärztinnen und Ärzte schwierig ist, weil wir anders sozialisiert worden sind, schon zu Beginn unseres Studiums, ist das Thema der Selbstfürsorge, um eben auch für bestimmte Situationen, die uns einfach aufgrund der emotionalen Belastbarkeit alles abverlangen, resilienter zu werden. Es ist unbestritten in der Arbeitspsychologie und in der Arbeitsmedizin, dass resilientere Menschen auch bestimmte Ereignisse besser verkraften können als andere. Das ist nicht für jedes Ereignis so der Fall, aber wir können natürlich trotzdem die Wahrscheinlichkeit, Second Victim zu werden, durch eine entsprechende individuelle Fürsorge, der Selbstfürsorge und auch eine Teamfürsorge verbessern. Das heißt ja nicht umsonst in der Deklaration des Weltärztebundes, dass ich gelobe, auf meine eigene Gesundheit zu achten, um eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau bieten zu können und gewährleisten zu können. Das wäre also der zweite Schritt. Und das wären schon zwei Schritte, die ich ereignisunabhängig tun kann, bevor es überhaupt zu einer solchen Belastung kommt. Wenn es zu einer solchen Belastung kommt, dann hat sich als Mittel der Wahl, und das ist auch schon vorhin angeklungen, der sogenannte Peer Support, also die kollegiale Hilfe, die kollegiale Unterstützung, das kollegiale Erstgespräch bewährt. Und zwar zum einen, weil es tatsächlich die effizienteste Methode ist, und zum zweiten, weil auch die Barrieren für mich als Arzt zum Beispiel wesentlich geringer sind, mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu sprechen, als jetzt zum Psychologen oder Psychiater zu gehen. Das ist nach wie vor sehr stigmatisiert. Und wir Ärztinnen und Ärzte, wenn wir ehrlich sind, sind sehr schlechte Patientinnen und Patienten, weil wir immer darauf trainiert wurden und gedrillt wurden zu hören, du bist derjenige, der gesund ist, der Patient ist derjenige, der krank ist, und du hast jetzt dich um den Patienten zu kümmern und deine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und das macht uns insgesamt, mich eingeschlossen, wahrscheinlich zu relativ schlechten Menschen, was Selbstfürsorge angeht, aber zu relativ guten Menschen, was sozusagen den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen angeht. Denn anders als bei einem Psychologen, dem ich ja erstmal erklären müsste, wie eine Intensivstation, eine Notaufnahme, eine Arztpraxis überhaupt funktioniert, haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen dieses Verständnis der Rahmenbedingungen. Vielleicht ist ihnen auch selbst schon mal etwas entsprechend passiert, und damit ist halt die Schwelle sehr niedrig. Sie ist immer noch hoch, aber sie ist sehr niedrig im Vergleich zum Psychologen. Tatsächlich zu einem Kollegen zu gehen, mich zu offenbaren, weil es etwas Unangenehmes natürlich ist. Und in diesem vertraulichen Setting mich zu offenbaren. Und wenn das sozusagen nicht ausreicht und wenn dann die Kollegen beispielsweise erkennen, hier ist strukturiertere, professionellere Hilfe möglich, dann würden sich in der Stufe 4 und 5 zum einen eine professionelle Krisenintervention anschließen von eben professioneller geschulteren Kräften oder in der Stufe 5 dann auch eine fortgesetzte klinische Unterstützung, um eben Beispiel aus einer posttraumatischen Belastungsstörung herauszukommen. Die gute Nachricht ist, dass die absolute Mehrheit aller Second Victims bereits in der Stufe des sogenannten Peer Supports abgefangen und stabilisiert werden kann. Susan Scott hat das erstmals 2009 untersucht und ging davon aus, von 10 Betroffenen werden 6 durch kollegiale Hilfe, 3 durch Krisenintervention und 1 durch klinischen Support entsprechend stabilisiert. Aber alle letzten Endes kommen aus dieser Situation wieder heraus. Die neueren Zahlen eines Unterstützungsprogramms, das wir zusammen mit dem Wiener Gesundheitsverbund in der Stadt Wien gerade ausrollen, zeigen, dass die Anzahl derer, die durch kollegiale Helfende, also Peers, stabilisiert werden kann, sogar noch über 60% liegt. Also die Mehrheit, der Mehrheit würde ein solches kollegiales Gespräch ausreichen. Wichtig ist, dass es in vertraulicher Atmosphäre stattfindet und dass es eben auch zeitnah angeboten wird und auch da, dass es überhaupt bekannt ist, dass es solche Form von psychischer ersten Hilfe überhaupt gibt. Und das ist letzten Endes das Beste, was wir tun können, tatsächlich darüber zu reden, darüber zu informieren und eben aber auch solche niederschwelligen Hilfsangebote, sei es vor Ort durch Kolleginnen und Kollegen oder sei es durch solche Angebote wie die Helpline von PSU in München, dass man sich entweder telefonisch oder eben im Rahmen des klinischen Settings stationär an Kolleginnen und Kollegen wenden kann, an Peers wenden kann, die einem zuhören und die einem helfen, das Ganze einzuordnen. Das ist nach jetzigem Stand sowohl medizinisch als auch ökonomisch. Es gibt mittlerweile gesundheitsökonomische Modellierungen, die zeigen, wie viele Millionen Euro ein Haus jedes Jahr sparen kann durch weniger Krankheitstage und weniger Personalfluktuation, wenn es sich besser um seine Mitarbeiter kümmert. Das ist momentan tatsächlich das Mittel der Wahl. Also rechtzeitiger, schneller und niederschwellig zugänglicher Support durch Peers, die dann bei Bedarf in höhere Versorgungsstufen überleiten können. Das hat sich international als Goldstandard herausgestellt.
Ja, niedrigschwelliger Support ist ja schon eine sehr gute Überleitung zu Herrn Igel. PSU Akut bietet ja ganz verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an. Welche sind das denn, Herr Igel?
Beginnen wir mal mit einer ganz wichtigen oder mit einem ganz wichtigen Zugang, nämlich bevor es zu einem schwerwiegenden oder kritischen Ereignis gekommen ist. Wir wissen es aus der Forschung und auch aus der praktischen Erfahrung in der Präklinik, dass es ganz wichtig ist, im Vorfeld solcher Situationen die Kolleginnen und Kollegen zum einen zu informieren über Angebote und zum anderen ihnen aber auch, ich nenne es jetzt mal Bewältigungswissen, spezifisches Bewältigungswissen zu vermitteln, so dass jemand, der in eine Situation kommt, sich schneller orientiert und schneller Zugang bekommt zu seinen eigenen Ressourcen im Sinne einer guten und konstruktiven Verarbeitungsstrategie. Interessant ist auch, wenn man sich anschaut, wie sich das in den Einsatzorganisationen in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. 25 Jahre laufen da zum Teil diese Systeme schon. Durch dieses systematische Einbauen dieser Thematik in Aus-, Fort- und Weiterbildung ist es heutzutage so, dass jeder Notfallsanitäter und jede Feuerwehrfrau an unterschiedlichen Stellen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit dieser Thematik berührt wird. Und das heißt, es schafft sehr viel Wissen im System bei den Kolleginnen und Kollegen und leistet einen ganz wichtigen Beitrag auch zur Weiterentwicklung der Kultur. Denn wenn man sich im Vorfeld schon beginnt, damit auseinanderzusetzen, mit Kollegen, Kolleginnen vielleicht auch mal anders ins Gespräch zu kommen, dann ändert sich die Haltung und somit die Kultur. Also auch für uns bei PSU ein wichtiges Angebot oder ein wichtiger Zugang im Vorfeld schwerwiegender Ereignisse informieren, sensibilisieren, Fortbildung anbieten. Zweiter Bereich ist die Akuthilfe. Ich habe ja auch vorher eine Erfahrung einer Ärztin schon geschildert. Das heißt, wir sind jeden Tag erreichbar rund um die Uhr, bieten davon 12 Stunden auch Beratung an für alle Kolleginnen und Kollegen im deutschen Gesundheitswesen, auch für Führungskräfte und Personalverantwortliche, die oft ja mit Situationen konfrontiert sind, selber belastet sind und aber auch noch die Aufgabe haben, sich um ihr Personal, um ihr Team zu kümmern. Also auch dafür sind wir da. Und wir unterstützen über die Helpline auch alle, die kollegiale Unterstützung und Peer-Support selbst machen und durchführen, einfach als zusätzliche Rückfallebene. Mit Blick auf die Zukunft würden wir dieses Angebot gerne nochmal stärker bewerben, zum einen. Und zum anderen auch ausbauen, da sind wir gerade dabei, in Zukunft noch mehr Angebot über die Helpline anzubieten, zum Beispiel auch Online- oder Chatberatung. Was wir jetzt zumindest für Bayern anbieten, ist eine Akutunterstützung auch vor Ort. Das heißt, wenn es jetzt in einer Klinik, in einer Einrichtung ein schwerwiegendes, kritisches Ereignis gibt, gibt es die Möglichkeit, sich von uns eine Beratung zu holen, wie kann man vorgehen. Gibt es die Möglichkeit, dass wir Peers vor Ort unterstützen oder auch in eine Situation dazukommen und eine Teammaßnahme durchführen oder moderieren. Das wäre sozusagen das, was wir im Bereich Akuthilfe anbieten. Und ein wichtiger Bereich ist auch zu schauen, gerade Kliniken, größere Einrichtungen des Gesundheitswesens haben schon auch die Möglichkeit, psychosoziale Angebote selbst einzuführen und dann auch anzubieten. Und dazu bieten wir eine Beratung und Unterstützung oder Begleitung bei solchen Projekten an. Das haben wir jetzt mittlerweile in Deutschland mit etwa 40 Kliniken schon gemacht. Zusätzlich haben wir ein Schulungskonzept zur Ausbildung von Peers. Und das heißt, es ist auch ein Angebot für Kliniken, für Einrichtungen des Gesundheitswesens, dort entweder in offene Seminare Peers zu schicken oder in der eigenen Klinik im Rahmen eines Projekts eben auch Kolleginnen und Kollegen auszubilden.
Ja, es klang ja schon durch. Sie setzen ja nicht nur beim Einzelnen an, sondern sie kümmern sich auch um Strukturen, die Prävention und Nachsorge in den Kliniken ermöglichen. Wie können denn solche Maßnahmen aussehen, insbesondere jetzt in Kliniken, aber auch in Praxen?
Also letztlich ist es so, die Zuständigkeit für die Gesundheit des Mitarbeitenden und auch die Verantwortung für die Personalfürsorge liegt ja jetzt nicht bei PSU oder irgendeiner Stelle, die sich kümmert, sondern die liegt immer im Unternehmen oder bei den zuständigen Personalverantwortlichen. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist wichtig zu schauen, wie können wir Unternehmen und Personalverantwortliche besser in die Lage bringen, sich adäquater mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das heißt, dass es sehr wichtig ist, in allen größeren Einrichtungen und Strukturen Angebote zu machen, wie zumindest ein Basisstandard kollegiale Unterstützung und psychosoziales Angebot dort eingeführt werden kann. Dazu gibt es Angebote von unserer Seite. Was aber auch wichtig ist, zu schauen, Strukturen zu schaffen, die organisations- und berufsübergreifend funktionieren. Wenn Sie sich jetzt eine Arztpraxis vorstellen im Vergleich zu einer Klinik, dann wird die Arztpraxis einfach nicht in der Lage sein, da ein PSU-System für sich zu etablieren. Das ist auch gar nicht notwendig. Denken Sie an einen ambulanten Pflegedienst, an Hebammen, an Therapeuten, Therapeutinnen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Menschen im Gesundheitswesen, die in Strukturen arbeiten, die das nicht ermöglichen, selbst PSU-Angebote strukturiert aufzubauen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, auch organisations- und berufsübergreifende Angebote zu haben. Und da machen wir in Bayern gerade, was jetzt das Thema betrifft, Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen, einfach da zu gucken, wie kann der PSU-Aspekt gut vorkommen. Da ist es eben auch wichtig, eine übergreifende Struktur zu haben, um relativ einfach diese Angebote dann auch machen zu können.
Ja, daran anknüpfend eine Frage an Sie beide. Wir hatten ja schon besprochen, dass das Thema noch nicht unbedingt weit genug ins öffentliche und ärztliche Bewusstsein gerückt ist. Wird es denn im Gesundheitsbereich Ihrer Meinung nach stark genug berücksichtigt derzeit und zeichnet sich eine Möglichkeit ab, mehr Angebote wie die von PSU akut auch flächendeckend verfügbar zu machen?
Also ich würde einfach mal anfangen damit. Die Tatsache, dass wir uns heute, wofür ich sehr dankbar bin, in diesem DGIM-Podcast unterhalten, zeigt ja, dass es einen hohen Aufklärungsbedarf gibt. Wenn wir davon sprechen, dass nur 10% der befragten Ärztinnen und Ärzte überhaupt das Phänomen kannten, dann sind wir erst am Anfang letzten Endes dieser Bekanntmachung. Ein Punkt, der für mich besonders wichtig ist, ist die Sozialisation in medizinischen Berufen. Deswegen engagiere ich mich sehr stark, sowohl auf nationaler Ebene als auch im europäischen Forschernetzwerk der Second Victim Forschung, das den passenden Kurztitel Ernst hat, sehr dafür, dass das verpflichtend in die medizinische Ausbildung, aber auch in die Ausbildung aller Gesundheitsfach- und Heilberufe integriert wird. Die gute Nachricht ist, in der letzten Überarbeitung des nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin, kurz NKLM, ist ein solches Lernziel und sind Lernziele auch zur Selbstfürsorge und zur Prävention durch Patientensicherheits- und Mitarbeitersicherheitsmaßnahmen integriert worden. Es fehlt allein natürlich noch das Inkraftsetzen dieses Lernzielkatalogs, der sicherlich dann von unten heraus für viel Support sorgen würde, weil einfach nicht mehr umgelernt werden müsste, sondern weil das eben die nachwachsenden Medizinerinnen und Mediziner von Grund auf bereits beigebracht bekommen. Darüber hinaus ist es natürlich unglaublich wichtig, das Thema auch in die ärztliche Weiterbildung zu integrieren. Und insofern bin ich sehr dankbar, bereits mit mehreren Ärztekammern darüber ins Gespräch gekommen zu sein, wie man das stärker in die ärztliche Weiterbildung integriert. Denn nur die Kenntnis des Phänomens und die Kenntnis der Maßnahmen, wie ich mich davor schütze, sind tatsächlich in der Lage, hier Resilienz zu erzeugen. Und insofern zeichnen sich derzeit einige Möglichkeiten meiner Meinung nach ab. Ich glaube auch, dass die Covid-19-Pandemie, in der ja das Thema psychische Belastungen gesellschaftlich akzeptierter wurde, weil eben alle mehr oder minder von solchen Belastungen betroffen waren, dazu beigetragen hat, dieses natürliche und seit Anbeginn der Medizin existierende Phänomen auch sprachfähiger zu machen und dieses Tabu zunehmend entsprechend einzureißen. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, das ist kein Phänomen, das im Zusammenhang mit Covid-19 entstanden ist. Das ist so alt wie die Medizin selbst. Und wir müssen hier tatsächlich, wie Kollege Igel schon sehr richtig gesagt hat, einen Kulturwandel anstoßen hin vom unverwundbaren Halbgott in Weiß zu der Ansicht und zu der Einsicht, dass wir Ärztinnen und Ärzte in allererster Linie eins sind, nämlich Menschen, Menschen, die auch psychische Limits haben, Menschen, die auch Fehler machen können und Menschen, denen wir zugestehen müssen, auch menschlich zu sein. Und das ist eine, wie ich momentan wahrnehme, sehr positive Entwicklung, allerdings eben eine sehr positive Entwicklung, an deren Beginn wir noch stehen, weshalb ich nochmals, um es auszudrücken, sehr dankbar bin, dass wir heute im Rahmen des Podcasts über dieses Phänomen und über die guten Behandlungsmöglichkeiten zu einer vollständigen Heilung berichten dürfen.
Ja, auch schön zu hören, dass das Thema bei einigen Ärztekammern ja offenbar auf positive Resonanz stößt. Herr Igel, wie ist denn Ihre Meinung?
Ja, nicht nur die Resonanz hat sich verändert. Es gibt auch entsprechende Beschlüsse. Wenn man sich anschaut, im Jahr 2017 hat sich der Deutsche Ärztetag intensiv mit dem Thema Arztwohl ist Patientenwohl beschäftigt. Wir haben im Jahr 2019 über die Bayerische Ärztekammer und den Bayerischen Ärztetag einen Beschluss bekommen mit der Aussage, die psychische Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte im Kontext kritischer Situationen ist Aufgabe der Kammer und deswegen zeichnet die Kammer auch verantwortlich im Sinne von, wir müssen uns überlegen, was wir an Strukturen und Angeboten selbst aufbauen oder zumindest deren Aufbau und Finanzierung unterstützen, um die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch in Situationen nicht alleine zu lassen. Auf Bundesebene gibt es auch einen entsprechenden Beschluss. Vor dem Hintergrund ist es einfach auch Pflichtaufgabe der Kammern, so wird es gesehen. Und auf dieser Basis, denke ich, kann man gut agieren und jetzt in den nächsten Schritten weiterarbeiten.
Wie lautet denn abschließend jeweils Ihr wichtigster Rat für Ärztinnen und Ärzte, die infolge ihrer Tätigkeit das Second-Victim-Phänomen erleben?
Also mein Rat würde lauten, grundsätzlich wird es früher oder später wahrscheinlich dazu kommen, dass sie Second-Victim werden. Prävention und Selbstfürsorge können das zu einem gewissen Maß das Risiko reduzieren. Aber wenn man sich mental darauf einstellt, dass man das selbst werden kann und dass es wirksame Hilfe gibt, und zwar in Form von psychosozialem Support durch sensibilisierte Kolleginnen und Kollegen sowie vertraulich agierende Hotlines, dann muss man davor keine Angst haben, denn es ist zunächst einmal eine natürliche menschliche Reaktion. Und wenn Sie sich früh genug an Kolleginnen und Kollegen wenden und selber Hilfe suchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da ohne Schaden rauskommen, nahezu 100%. Und insofern ist mein Rat, bereiten Sie sich darauf vor und suchen Sie sich Hilfe, wenn Sie es brauchen. Und agieren Sie bitte mit Kolleginnen und Kollegen genauso sensibel, wenn die in eine solche Situation kommen. Denn Second Victims brauchen Hilfe und auf keinen Fall noch zusätzliche Bestrafung.
Ja, ich würde mal sagen, da kann ich mich gut anschließen und in meinen Worten was ganz Ähnliches sagen. Die Empfehlung ist ganz klar, sich schon im Vorfeld möglicher kritischer Situationen mit diesem Phänomen oder auch mit Auswirkungen auseinanderzusetzen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das sehr hilfreich ist, weil viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer Fortbildung sagen, das war wichtig. Wir haben nämlich nicht wirklich gut gelernt, mit diesem Thema umzugehen. Und was für uns auch wichtig war, bestimmte Dinge im Vorfeld einfach nochmal zu hören. Das schafft eine andere Möglichkeit, mit mehr Wissen sich besser zu schützen, was diese schwierigen Situationen betrifft. Für die Situationen oder nach diesen schwerwiegenden Situationen würde ich empfehlen, einfach bewusst und proaktiv auch Auseinandersetzungsstrategien anzuwenden. Wir wissen ja, wenn es uns zu viel wird, wenn wir in anspruchsvollen Situationen oder gefährlichen Situationen funktionieren müssen, dann können wir sehr gut vermeiden und verdrängen. Und dadurch ist gewährleistet, dass wir noch weiter arbeiten können. Was in solchen Situationen dann nicht funktioniert, ist, sich auseinandersetzen, sich mal mit dem zu beschäftigen, was das in mir ausgelöst hat, mir mal genauer anzuschauen, was mich eigentlich beschäftigt. Und das wäre meine Empfehlung, auch diesen Aspekt mutig in die Strategien zu integrieren, weil die Erfahrung zeigt, wenn das gelingt, kann man in relativ kurzer Zeit mit auch schwerwiegenden Ereignissen gut umgehen. Und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur sagen, vielen Dank, die Unterstützung von PSU hat uns geholfen, sondern die Strategie war gar nicht schwer. Man muss nur einfach mal damit beginnen.
Ja, vielen Dank für diese Hinweise. An der Stelle auch nochmal der Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die sich betroffen fühlen und das Gefühl haben, sie bräuchten vielleicht Hilfe. In den Shownotes finden Sie die Helpline von PSU Akut. Ja, Herr Professor Strametz, Herr Igel, mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren und dass wir mal dieses Thema beleuchten konnten, das noch sehr unter dem Radar ist, indem wir hoffentlich zu mehr Reichweite verhelfen können mit dieser Folge.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung zum DGIM-Podcast und ich hoffe, genau das damit erreichen zu können.
Ja, ich denke, es ist gut, auch diesen Weg zu nutzen, um dieses Thema in einer guten Art und Weise weiterzutragen. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Wir hoffen, dass auch Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Folge spreche ich dann mit 3 Gästen darüber, wie ÄrztInnen es ihren PatientInnen, aber auch ihren Vorgesetzten gegenüber vermitteln können, dass ein Fehler passiert ist. Und zwar offen, deeskalierend und gleichzeitig rechtssicher. Hören Sie rein und denken Sie daran, uns zu abonnieren. Bis in 2 Wochen.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.